Anstoß, der Fußball-Podcast.
Weißt du noch, wie wir die vergangene Folge beendet haben? Weißt du noch, wie es da zu Ende ging?
Ja, war das nicht mit Musik?
Nee. Ja, mit Musik geht es ja meistens zu Ende. Mit Musik fängt jede Folge an und mit Musik hört jede Folge auf. Nein, mit deiner Rezension über den Kinofilm Ein Sommer in Italien, WM 1990.
Hagino, die Fußballfans.
Stimmt, mit Musik und der Augustin, das Naturtalent, das war die Folge davor. Guck mal, ich bin schon in den Welten gefangen, beziehungsweise in der Zeitschleife gefangen. Ja, stimmt, so war das. Hast du den Film jetzt auch gesehen?
Ja, deswegen, ich habe ihn mittlerweile auch gesehen und es war gar nicht so einfach, den Film zu sehen. Eigentlich wollte ich das diese Woche, wir zeichnen auf am Dienstag, 7. April, Osterdienstag, wenn es den Osterdienstag gäbe, dann wäre es der Osterdienstag. Ich wollte ihn eigentlich morgen gucken mit einem Freund und habe festgestellt, der läuft gar nicht mehr in Hamburger Kinos. Ja. Das war gar nicht so einfach, den Film zu sehen und ich habe dann zum ersten Mal in meinem Leben ein Kinosaal alleine betreten und habe mir alleine einen Kinofilm angeguckt, und zwar diesen Film, Ein Sommer in Italien, WM 1990, am Karfreitag um 10.50 Uhr.
Du warst?
Am Karfreitag um 10.50 Uhr war ich im Kino, im Abaton-Kino im Hamburger Grindelviertel.
Ach, das ist aber traurig. Da hättest du doch Bescheid sagen können. Am Freitag um 10 Uhr hätte ich noch Zeit gehabt. Danach bin ich dann zur Holstein Kiel. Das war übrigens ganz witzig. Bin ja am Karfreitag zur Holstein Kiel Pressekonferenz gefahren und da habe ich mich gefragt, ob das eigentlich ein Pflichttermin ist, also ob die Vereine das denn auch immer 2 Tage vor Matchday machen müssen. Auf jeden Fall hatte Holstein Kiel das wirklich am Karfreitag durchgezogen und ich bin da in dem PK-Raum gewesen und neben mir war tatsächlich noch ein einziger weiterer Mensch, ansonsten war alles komplett verwaist und so war es ja anscheinend auch im Kino. Hättest du doch was gesagt, ich wäre doch auf jeden Fall nochmal mit reingekommen, aber vor allen Dingen noch viel wichtiger, meine Frage ist natürlich, lieber Michael Augustin, der du ja bist in deinem Podcast-Keller heute, wie war er denn für dich, der Film?
Schön.
Schön, oder? Schön.
Ja, vor allen Dingen, als es dann um Andreas Brehme, den Held im Finale gegen Argentinien ging, da bekamen ja alle feuchte Augen, vor allen Dingen Lothar Matthäus. Also das war schön. Du hast ja auch eine sehr ausführliche Rezension in der vergangenen Folge gegeben. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen, aber mir hat der Film gefallen. Aber rate mal, wie viele Menschen mit mir noch in diesem kleinen Kinosaal, im kleinen Kinosaal des Hamburger Abaton-Kinos waren.
So viele wie bei der Holstein-Kiel-Pressekonferenz.
Nee, mehr. Auch mehr als eine Fußballmannschaft zu bieten hat, aber nicht viel mehr. Wir waren insgesamt 13 Menschen in diesem Kino.
13 Menschen.
Und ich wundere mich wirklich, der Film läuft ja erst seit dem 19. März in Hamburger Kinos, warum der jetzt schon wieder verschwindet. Es kann nur damit zusammenhängen, dass der einfach schlecht angelaufen ist. Ich glaube, bei einem neuen Kinofilm sind die Verkaufszahlen in der ersten Woche ganz entscheidend. Wenn dann viele Besucherinnen und Besucher in die Kinos gehen, dann hat der Film gute Möglichkeiten, gute Chancen, auch lange gezeigt zu werden. Und ja, bei Ein Sommer in Italien, WM 1990, hat sich der Andrang wahrscheinlich in Grenzen gehalten. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Schade eigentlich.
Ja, wirklich schade. Also ich glaube natürlich auch, dass der Karfreitag oder in diesem Fall ja für dich Freitag der 13. mit 12 weiteren Menschen im Kino vielleicht auch nicht so perfekt als Rezension gilt oder so, als Referenz vielmehr. Aber ja, hat mich auch gewundert. Also als ich im Film gewesen bin, im UCI, da war es auch so, dass da auch nicht so viele Menschen um mich herum waren. Und wenn, dann waren sie tatsächlich auch eher ein bisschen älter.
Ja, da waren auch Kinder im Kino, also auch eine Mutter mit ihrem Sohn und auch, ich war nicht der Älteste, sagen wir es mal so, aber wir sind ja nicht der Vergangenheitspodcast, wir wollen jetzt ja nicht nur über die 90er Jahre sprechen und für diesen Film haben wir jetzt ja wirklich ausreichend Werbung gemacht. Wir sind der Gegenwartspodcast, sein Name ist Fabian Wittke, er sitzt morgens um kurz nach 8 Uhr, Anstoß wird immer früher aufgezeichnet in seinem noblen Nobelviertel. Ich befinde mich, wie du ja schon gesagt hast, richtigerweise gesagt hast, in meinem Podcast-Keller. Wir zeichnen diese Folge getrennt voneinander auf an einem frühen Dienstag am 7. April 2026 und es ist wirklich erst kurz nach 8 Uhr. Hast du denn schon die Zähne geputzt, hast du schon gefrühstückt oder zeichnest du diese Folge auf nüchternen Magen auf?
Das ist so wie bei so einem Arzttermin, ne? Weißt du, kommen Sie bitte nüchtern, ja. Ne? Kommen Sie bitte nüchtern. Also, kann ich vorher einen Kaffee trinken? Nee, nicht. Wasser ja, aber auch nicht zu viel, sonst verwässern Sie das Blutbild. Nee, ich bin tatsächlich noch nüchtern, obwohl bei mir ist das ja auch immer so die Frage, ich bin ja gestern Abend natürlich wieder mit dem falschen Wein eingeschlafen. Die Frage ist, ob ich noch oder schon wieder nüchtern bin. Nein, bin ich natürlich nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich mit sehr wenig Schlaf durch das Wochenende gekommen und das merke ich auch. Also ich fühle mich noch so richtig so ein bisschen zerknautscht, so als wäre bei mir sozusagen der Airbag heute Morgen nicht aufgegangen und hätte wäre so ein Auffahrunfall, so dass meine Stoßstange so ein bisschen verbeult ist. Und kennst du das auch? Ich meine, du hast ja auch hin und wieder mal Frühdienste. Bei mir ist das immer so, ich hatte am Samstag tatsächlich, bevor ich als Reporter im Holsteinstadion gewesen bin und das spektakuläre 0:0 gegen Preußen Münster gesehen habe, siehst du, da geht's schon los, hatte ich noch eine Radiosendung, die ich morgens noch moderiert habe und die ging um 6 Uhr los. Das heißt, ich hatte die am Abend vorher vorbereitet. Ich bin dann so gegen 4:45 dann da. Heißt, bin aus Hamburg losgefahren um 3:45. Heißt, ich bin in Hamburg um 3:30, 4:30 aufgestanden. Boah. Und ich habe immer, wenn ich dann die, weißt du, du hast ja niemanden, der dich dann morgens anrufen kann und sagen kann, übrigens, Sie haben verschlafen, Herr Wittke oder Fabian, wo bist du eigentlich? Sondern du bist quasi dein eigenes Schutzschild ohne Burggraben und Zugbrücke. Und ich schlafe dann immer unfassbar schlecht und ich glaube, ich habe in der Nacht irgendwie vielleicht 2 oder maximal 3 Stunden geschlafen und echt immer mich so hin und her gewälzt. Und diesen Schlaf habe ich tatsächlich noch immer nicht aufgeholt und deswegen vergangene Nacht habe ich dann auch so richtig tief geschlafen, aber weil wir heute auch schon so früh aufzeichnen, wie gesagt, merke ich das schon noch so ein bisschen. Aber kennst du dieses Gefühl auch, dass man, wenn am
ja,
nächsten Tag was wichtig ist?
Und ich fühle mich schlecht, weil ich bin ja der Grund, weshalb wir heute so früh aufzeichnen. Ich habe gestern Abend ging es nicht mehr, weil wir sehr spät von unseren Osterreisen, von unseren kurzen Osterausflügen zurückgekommen sind. Und heute Abend wäre es ja auch doof, weil dann spielt Real parallel gegen die Bayern. Und wir können ja keine Folge aufzeichnen, wenn Real gegen die Bayern spielt. Ich muss nachher noch arbeiten, deswegen war eine Aufzeichnung tagsüber, nachmittags oder vormittags auch nicht möglich. Ja, tut mir leid, jetzt habe ich dich noch um ein paar Stunden Schlaf betrogen.
Nein, das ist alles wunderbar. Aber was ja wirklich, du warst ja schon mal dafür verantwortlich, dass ich fast verschlafen hätte und dann bin ich am nächsten Tag in den Urlaub gefahren. Allerdings hatte das andere Gründe und zwar bei eurer früheren Einweihungsparty, die ja wirklich sehr exzessiv war. Ich glaube, das war bis ungefähr vor, weiß nicht, 12 Jahren gewesen
2013.
Sein.
2013. Ja, ne? 2013. So lange kennen wir uns schon.
Da haben wir bis in die frühen Morgenstunden tatsächlich dann auch damals getagt und ich bin am nächsten Tag in den Urlaub geflogen und da weiß ich, da bin ich tatsächlich, glaube ich, so 1,5 Stunden vor Abflug dann wieder zu mir gekommen und habe es aber tatsächlich irgendwie auch noch geschafft. Aber naja, mit diesen kleinen Reisegeschichten wollen wir euch nicht nerven. Ich soll natürlich ganz lieb von unserem Sportcast Kollegen Arvid grüßen. Tobi war auch da, alle waren sie in Kiel.
Danke.
Und von daher würde ich sagen, es ist eigentlich auch wieder alles wie immer. Ich komme langsam rein, ich trinke hier gerade den 1,5 Kaffee und von daher, das Leben ist schön, wir bekommen das schon hin.
Ja, und die ganze Welt spricht über das Champions League Viertelfinale, Real gegen Bayern. Wir reden natürlich über Kiel gegen Münster, über den HSV gegen Augsburg und über Union Berlin gegen St. Pauli, also über den wirklich großen Fußball.
Ja. Vielleicht auch noch so ein bisschen über Hoffenheim gegen Mainz, das ist natürlich auch die Frage, beziehungsweise die andere Frage ist eigentlich, was glaubst du, wie geht eigentlich der zweite Satz Leverkusen gegen Wolfsburg aus?
6:0 wahrscheinlich, aber jetzt schon mal eine steile These, eigentlich wollte ich damit enden, aber jetzt steige ich mit der steilen These ein. Der VfL Wolfsburg wird am kommenden Spieltag gegen Eintracht Frankfurt gewinnen, auch wenn überhaupt nichts dafür spricht. 3:1 in Leverkusen geführt, am Ende 3:6 verloren. Wolfsburg wird Frankfurt schlagen, weil die Wolfsburger gegen Eintracht Frankfurt immer gut ausgesehen haben in der Vergangenheit. Das habe ich mir so abgespeichert und dann habe ich, bevor ich diese These hier in diesem Podcast verbreite, auch nochmal nachgeguckt. Ist das auch statistisch belegt? Ja, es ist statistisch belegt. Der VfL Wolfsburg, der ja mittlerweile seit 1997 noch, muss man sagen, ununterbrochen in der Fußball-Bundesliga spielt, hat 23 Mal gegen Eintracht Frankfurt gewonnen, 19 Mal unentschieden gespielt und nur 11 Mal verloren. Sprich, mehr als doppelt so viele Spiele gewonnen wie verloren gegen Frankfurt. Deswegen, und das meine ich mit voller Überzeugung, wird Wolfsburg am Wochenende gegen Frankfurt gewinnen. Frankfurt ist ja auch eine Mannschaft, die jetzt, sagen wir mal, so jetzt jetzt nicht in ihrer allerbesten Verfassung ist. Und da hat der Trainerwechsel von Dino Topmöller zu Albert Riera auch nicht ganz so viel gebracht. Deswegen, denk an meine Worte, Wolfsburg schlägt Frankfurt. Punkt.
Okay, ich denke an deine Worte. Ich gehe da nicht mit, weil wenn man jetzt nur anhand der Statistik diese Meinung verträte, dann könnte man ja auch sagen, okay, Mainz hat in dieser Saison auch noch nicht 2 Auswärtsspiele in Folge gewonnen und zack, haben sie es eben doch gemacht. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht mehr dran, auch wenn man natürlich bei Eintracht Frankfurt genau das denken könnte, was du gerade eben gesagt hast, Trainerwechsel so ein bisschen verpufft oder hinterher ist man dann ja sowieso immer wieder schlauer. Ich glaube, das ist eigentlich ganz normal, dass vor allen Dingen auch Eintracht Frankfurt diese Formdelle hat, weil sie mit dieser Doppelbelastung zumindest damals in Anführungsstrichen mit der Champions League dann eben doch nicht so gut zurechtgekommen sind. Viele Abgänge hatten wir auch schon drüber gesprochen, von daher. Aber ich bin trotzdem gespannt. Aus St. Pauli-Sicht würde ich mir natürlich was anderes wünschen. Und wollen wir dann auch schon damit reingehen?
Ja, bei St. Pauli wiederhole ich mich ehrlich gesagt immer. Ich habe mir das Spiel angeguckt am Sonntag bei Union Berlin 1:1. Der Punkt ist glücklich. Trotzdem hat es mich natürlich gefreut, dass St. Pauli da nicht mit leeren Händen aus Berlin abgereist ist. Matthias Perea-Larsch hat ein super schönes Tor geschossen, Traumtor aus 20 Metern. Aber was war danach noch oder auch überhaupt insgesamt an Chancen zu sehen? Ein Schuss von Sinani ans Außennetz, das war vielleicht mit etwas Fantasie eine halbe Chance. Und dann noch ein Distanzschuss von Arkadiusz Pirker, der flog so 2 Meter ungefähr über das Berliner Tor. Das war's auch schon. Und da komme ich mir wirklich vor wie so eine Platte, die einen Sprung hat. St. Pauli und die Qualität im letzten Angriffsdrittel, das ist sehr, sehr wenig. Das reicht eigentlich nicht für die Bundesliga. Was stimmt mich trotzdem optimistisch, dass St. Pauli drin bleibt? Die aktuelle Tabellensituation als 16. hat man natürlich oder steigt man nicht direkt ab, sondern hat noch 2 weitere Spiele, Relegationsspiele gegen den Tabellendritten der zweiten Liga. Und das Programm mit den direkten Duellen gegen Köln am Millerntor, am übernächsten Spieltag zu Hause in Heidenheim und am allerletzten Spieltag gegen Wolfsburg, das stimmt mich auch optimistisch, aber ansonsten ist das offensiv so, dass man wirklich sagen muss, St. Pauli ist nicht konkurrenzfähig.
Ja, und vor allen Dingen, man hat ja noch so dieses Joker-Spiel, ne? Damit meine ich so, St. Pauli hat ja vielleicht zumindest damals zu dem Zeitpunkt dieses Spiel gewonnen, bei dem man nicht unbedingt damit gerechnet hätte. Ich meine jetzt das Auswärtsspiel bei Hoffenheim, und das andere Joker-Spiel ist dann das, bei dem man vielleicht auch sagen kann, okay, da kannst du eigentlich schon die Niederlage einpreisen. Man hätte vielleicht unter anderen Voraussetzungen auch gedacht, so okay, vielleicht die Bayern zwischen den Realspielen beim FC St. Pauli kommenden Sonnabend, vielleicht sind sie da nicht so ganz da. Aber wir haben jetzt gesehen, der FC Bayern München kann immer und zu jeder Zeit ein Spiel gewinnen, und das haben die Freiburger auch leidvoll erfahren. Und im Zweifel aus Bayern Sicht oder beziehungsweise aus Freiburg Sicht vielmehr gesprochen, findet das Spiel dann eben so lange statt, bis die Bayern gewonnen haben, oder?
Ja, 90+9, glaube ich, ne? Ohne Harry Kane, ja. Michael Olise kam von der Bank, Tom Bischoff macht seine ersten beiden Bundesliga-Tore, Lennart Kahlen macht in der 9. Minute der Nachspielzeit das 3:2 Siegtor. Die Bayern haben ganz viel vor in dieser Saison in der Bundesliga. Fehlt jetzt nur ein Treffer, dann hätten sie ihren Rekord, was die Anzahl der geschossenen Tore angeht. 101 Tore egalisiert. Den wollen sie natürlich toppen. Ich weiß nicht, ob Harry Kane noch den Lewandowski-Rekord von 41 Saisontreffern knacken kann. Ist ja auch Stand jetzt offen, ob er heute Abend gegen Real Madrid eingesetzt werden kann oder nicht. Aber die Bayern sind so motiviert und ich sehe für St. Pauli da genau 0,0% Chancen. Also ich bin da am Samstagabend 18:30 ist sogar das Topspiel am Millerntor, St. Pauli gegen die Bayern Reporter. Aber ich rechne mit einer Niederlage. Ob es jetzt eine Packung wird, glaube ich eher nicht. Ich denke eher, dass die Bayern so mit 2-3 Toren Unterschied gewinnen werden. Aber sie werden, und da bin ich mir 100% sicher, gewinnen.
Ja. Das denke ich auch. Also weil, wie gesagt, die Bayern das in dieser Saison immer gezeigt haben und selbst Spiele, bei denen sie, ich sage jetzt mal wirklich, eigentlich gar nicht müssen, ne? Sei es jetzt irgendwie auch das Rückspiel gegen Bergamo oder wie gesagt auch so ein Unentschieden gegen Freiburg wäre ja vielleicht auch einfach fein gewesen, nachdem sie ja auch zum Teil im ersten Durchgang wirklich nicht gut gespielt haben, fahrig gespielt haben, unkonzentriert gewirkt haben, nicht richtig da waren. Aber die können dann noch so viel Qualität auch von der Bank bringen, und wenn dann ja in Anführungsstrichen Selbstspieler, meine ich jetzt irgendwie wie Tom Bischoff, dann obwohl man denkt so, okay, Attobulu, der hält da hinten jetzt wirklich die Kiste dicht, dann eben dann doch einfach so viel Qualität mitbringen und dann ein Spiel an sich und reißen können und vor allen Dingen dann auch noch drehen können. Ja, denke ich das leider auch. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, für die Vereine, die da unten im Kampf um den Klassenhalt dabei sind, die können sich halt dann aber tatsächlich auch auf den VfL Wolfsburg verlassen, dass der eben nicht punktet. Und das ist aus Sicht des FC St. Pauli sicherlich dann auch momentan ein starkes Argument.
Ich muss übrigens einen kleinen Warnhinweis geben. Ich weiß nicht, ob du es hörst, aber es könnte sein, dass unsere Hörerinnen und Hörer ein merkwürdiges Geräusch gerade im Hintergrund wahrnehmen. Ich sitze hier am Podcast-Keller und der Podcast-Keller ist neben dem Waschkeller. Und im Waschkeller läuft die Waschmaschine. Und die hat gerade den absoluten Peak im Schleudergang erreicht.
Hallo,
deswegen
hallo.
Deswegen waren hier zumindest eben mal ein paar merkwürdige Geräusche zu hören. Ob es denn wirklich so laut und störend ist, das erfahren wir erst, wenn wir die Folge abgespeichert und veröffentlicht haben. Aber nur für den Fall, dass sich einige wundern. Also ich wohne hier nicht auf einer Baustelle. Nein, das ist die Waschmaschine. Die ist im Gegensatz zu uns schon richtig hochtourig unterwegs. Um mittlerweile 8.18 Uhr.
Ich finde das auch so herrlich, dass unsere Zuhörenden, unsere Stussis, die leben oder durchleben auch so alle Phasen mit uns. Ne? Also auch so, weißt du, die haben damals bei der Einschulung von mir waren sie dabei, dann als Auge sein Abi gemacht hat und weißt du, dann waren sie bei den Abstiegen und Aufstiegen unserer Herzensvereine dabei, bei den Abstiegen dann am Ende natürlich auch noch viel mehr. Es gab gute Zeiten, wo wir auf der Terrasse gemeinsam Bier während der Folge getrunken haben. Jetzt ist es mittlerweile so, wir sind beide mittlerweile so alt, dass uns die senile Bettflucht morgens aus dem Bett treibt. Die Waschmaschine läuft im Hintergrund. Katzen waren schon mit dabei. Kinder sind vorbeigekommen, reingekommen. Weißt du, also das ist hier im Prinzip auch der Real-Life-Podcast. Ne?
Der Paketbote, ne? Wobei, der kommt, glaube ich, nicht morgens so früh. Ja, wir haben einige Leute hier schon mit eingeführt in den Podcast. Und wir nehmen euch ja auch mitten in unsere Stadien und reden über unsere Stadionerlebnisse des zurückliegenden Wochenendes. Du wirst mir gleich erzählen, wie spektakulär das 0:0 zwischen Holstein Kiel und Preußen Münster gewesen ist. Aber vorher, weil wir ja gerade thematisch mit der ersten Liga angefangen haben, können wir vielleicht noch über den HSV und den FC Augsburg sprechen. Oder vielmehr über einen Augsburger, über Michael Gregoritsch, der ja auch mal ein Hamburger war, der ja sowohl für den FC St. Pauli als auch für den HSV gespielt hat und der ein sehr fairer Spieler ist. Hast du das mitbekommen, wofür er jetzt gelobt wurde und wie ich finde auch zu Recht gelobt wurde?
Ja, habe ich mitbekommen.
Ja, genau. Also das fand ich toll. Das fand ich wirklich toll. Michael Gregoritsch, für alle, die jetzt vielleicht nicht so sehr dieses Spiel verfolgt haben, weil Ostern ja vielleicht auch einige gesagt haben, ich lasse den Fußball mal Fußball sein. Also der HSV hat gegen Augsburg 1:1 gespielt. Ende der ersten Halbzeit, Dennis Aitekin, der ja auch auf Abschiedstournee ist in der Fußball-Bundesliga, der seine letzten Spiele an der Pfeife bestreitet, hat nach einem vermeintlichen Foul von Fernando Vieira an Michael Gregoritsch auf Freistoß für Augsburg entschieden. Und das war gefährlich dicht dran am Strafraum. 17 Meter Torentfernung, Mittelstürmerposition, wäre für jemanden wie Gregoritsch auch eine gute Freistoßmöglichkeit gewesen. Und dann kam Aitekin ins Grübeln, weil er sah dort Fernando Vieira im Hamburger Strafraum am Boden liegen. Okay, bei Vieira kann man denken, der liegt ja immer am Boden, auch wenn er nur über einen Grashalm stolpert, weil der ja aus wenig viel macht. Aber der schien sich dann doch ein bisschen mehr wehgetan zu haben. Und dann hat Aitekin zumindest mal seine Freistoßentscheidung in Frage gestellt und ging dann raus an den Spielfeld ran, wo Michael Gregoritsch gerade mit Manuel Baum sprach und ich glaube auch einen Schluck aus der Trinkflasche genommen hat und fragte nach beim Augsburger Angreifer, war das vielleicht gar kein Foul? Und Gregoritsch hat gesagt, nein, das war kein Foul. Und deswegen hat Aitekin den Freistoß zurückgenommen. Der Videoassistent darf ja nicht eingreifen bei Freistoßentscheidungen. Und Michael Gregoritsch wurde zu Recht für diese faire Geste gefeiert. Merlin Polzin hat danach gesagt, dem müsse man doch jetzt sofort den Fairplay-Preis übergeben. Und Manuel Baum, und da bin ich jetzt mal auf deine Einschätzung gespannt, hat aber auch Dennis Aitekin ein bisschen kritisiert, weil er gesagt hat, man kann doch nicht als Schiedsrichter jetzt die ganze Verantwortung dem Spieler übergeben. Und der fand das gar nicht so gut, dass Aitekin da rausgegangen ist und sich bei Gregoritsch erkundigt hat. Wie bewertest du diese Aussage?
Ja, ich weiß, was Manuel Baum meint. Und ich denke, also natürlich ist es eine super Geste, Und man kann dann aber auf der anderen Seite natürlich auch sagen, gleichermaßen sollte es selbstverständlich sein, dieser Fairplay-Gedanke. Und ich denke aber wiederum auch, und das habe ich auch mal, ich will jetzt mal nicht den Namen nennen, aber habe ich mal in einem anderen Sportkontext, habe ich mich auch mal mit einem ehemaligen Leistungssportler über, ich sage jetzt mal, über Fairplay unterhalten. Und der hat zum Beispiel auch ganz klar die Meinung vertreten, dass zum sportlichen Wettkampf, zum Beispiel auch in Finalsituationen, auch dazu gehört, dass man sozusagen alle seine Möglichkeiten ausreizt. Und zu den Möglichkeiten hat er auch gesagt, also der Sportler, über den ich jetzt gerade spreche, dass da auch dazu gehört, dass man sozusagen vielleicht auch die Situation jenseits des Legalen so ausreizt, dass man die für sich gewinnen kann. Also damit will ich sagen, auch wenn es vielleicht dann nicht legal ist und dann, ich sag jetzt mal, wenn jetzt ein Ball oder ein Foul oder eine Spielaktion eigentlich hätte abgepfiffen werden müssen, dass man halt in Anführungsstrichen auch nicht nur den Gegner, sondern auch den Schiedsrichter mit als Gegner hat, den man auch mit austricksen kann, um gewisse Situationen dann für sich zu entscheiden. Dass er sagt, das gehört auch zum Spiel mit dazu, was dann in dem Sinne ja kein Fairplay-Gedanke wäre. Von daher, ja, weiß ich, was Manuel Baum meint und bin mir selbst nicht ganz sicher, was jetzt richtig oder falsch ist. Also mein eines Herz oder der Engel auf meiner Schulter sagt so, ja, Fairplay-Gedanke, und der Teufel sagt, ja, es ist aber trotzdem ein Wettkampf, den man am Ende gewinnen möchte, und vielleicht muss man dann auch mal in gewissen Situationen alles ausreizen. Das sagt der Teufel. Die Frage ist sozusagen, worum geht es? Geht es darum zu gewinnen oder geht es darum, am Ende nach Hause zu fahren und sagen, ich war jetzt derjenige, der Fairplay ganz nach oben gerankt hat auf die Eins. Also von daher, ja, ist ein schmaler Grat. Am Ende sieht natürlich derjenige immer am besten aus, der so handelt wie Michael Gregoritsch. Und auf der anderen Seite gibt es dann vielleicht trotzdem einen Gewinner und einen Verlierer.
Ja, das hängt ja auch immer vom jeweiligen Charakter des Spielers ab. Und es war jetzt kein WM-Finale, vielleicht war das auch noch entscheidend. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr sympathische Art und Weise, wie sich Gregoritsch da entschieden hat. Und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit der Aura des Schiedsrichters zusammen. Ich habe in der Halbzeit auf dem Weg zum Klo, das Ganze hat sich ja unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff ereignet, mit dem Schiedsrichterbeobachter gesprochen. Und er meinte auch, wie viele Schiedsrichter gehen da raus und erkundigen sich beim Spieler? Aitekin macht das, ne? Und Dennis Aitekin, 47 Jahre, mit in seinem 251. Bundesligaspiel kurz vor Karriereende an der Pfeife, hat ja auch eine andere Ausstrahlung, eine andere Aura. Wenn der dich dann fragt, dann bist du vielleicht auch ein bisschen zügiger bei der Wahrheit und kommst vielleicht gar nicht auf den Gedanken zu lügen. Aber man kann es ja auch einfach verkürzt und sagen, Gregoritsch ist einfach ein feiner Kerl. Und deswegen hat der sich so entschieden. Und ich finde das total sympathisch und super. Also ich fand das auch toll, dass er danach dann auch vom Hamburger Publikum gefeiert wurde. Der Stadionsprecher hat das in der Halbzeit nochmal erwähnt. Ich glaube, viele haben es auch gar nicht so mitbekommen, weil es ja auch schwer erkennbar ist in Realgeschwindigkeit, ob es ein Foul gewesen ist oder kein Foul. Aber Props gehen raus, zumindest von meiner Seite, an Michael Gregoritsch für diese Aktion.
Ja, definitiv. Aber ich kann mir auch genau vorstellen, dass diese Konfrontation, was du gesagt hast, also wenn dir wirklich jemand in die Augen guckt, ne, und sagt so sinngemäß, hat er dich da so berührt? Und du dann dem auch in die Augen guckst und sagst so, ja, das war ein klares Foul, obwohl du weißt, es war keins. Dann musst du das halt auch echt erstmal übers Herz bringen, ne? Also das ist, glaube ich, genau dann auch der wichtige psychologische Punkt. Und das hat dann Dennis Aitekin, glaube ich, auch schon bewusst klug gemacht.
Ja, und die Frage ist, hätte es jeder andere Schiedsrichter auch gemacht? Also der Schiedsrichterbeobachter, mit dem ich da gesprochen habe, hat zumindest da so ein leichtes Fragezeichen hintergesetzt. Und wer mich auch überzeugt hat, auch das ist jetzt ja gar keine ganz neue Erkenntnis, ist der 19-jährige Abwehrchef des HSV, Luka Vuškovic. Also der hat ja schon auch eine sehr aufregende Woche hinter sich. Der hat mit Kroatien, mit der Nationalmannschaft in Amerika gespielt, also in einem der WM-Gastgeberländer in den USA. Gegen Kolumbien sein erstes Länderspieltor für Kroatien erzielt, gegen Brasilien 1-3 verloren. Unmittelbarer Gegenspieler oder sein direkter Gegenspieler war Vinicius Junior. Und vom Jetlag geplagt ging es dann mit einer sehr kurzen Vorbereitung am Samstag um 15.30 Uhr in das Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg und Vuškovic war gut. Und was auffällt, also Gregoritsch, da sind wir wieder bei Gregoritsch, war auch dann sein Gegenspieler. Vuškovic verteidigt ja wie viele Innenverteidiger dann irgendwo, sagen wir mal, zwischen eigenem Strafraum und Mittellinie. Und die Augsburger haben ja auch hin und wieder mal hohe Bälle gespielt und wollten damit Gregoritsch in Szene setzen. Der stand dann mit dem Rücken zum gegnerischen Strafraum. Und bevor Gregoritsch überhaupt hochsteigen konnte, um den langen Ball anzunehmen oder mit dem Kopf zu verlängern, stand hinter ihm schon Luka Vuškovic in der Luft und hat die Bälle rausgeschädelt, weggeköpft. Und derselbe Luka Vuškovic hätte dann in Unterzahl, der HSV hat ja 30 Minuten in Unterzahl verbracht, fast noch das Tor für den HSV erzielt, das 2-1. Aber er traf nach einer Ecke nur den linken Pfosten des Augsburger Tores. So allmählich muss man ja auch Abschied von Luka Vuškovic nehmen aus der Bundesliga, weil er ja wahrscheinlich dann in eine größere Liga oder zumindest aus Hamburger Sicht zu einem anderen Verein wechseln wird. Aber das ist schon außergewöhnlich, haben wir jetzt auch nicht zum ersten Mal in diesem Podcast festgestellt, was dieser Typ zu leisten imstande ist.
Ich würde mich freuen, wenn er tatsächlich noch ein bisschen in der Bundesliga bliebe. Und würde mir vielleicht sogar auch ein bisschen wünschen, dass er, ich sage jetzt mal, zu Borussia Dortmund geht. Dann könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass eben auf der einen Seite der Spieler noch ein bisschen länger näher zu betrachten sein wird. Und auf der anderen Seite würde ich mir natürlich auch wünschen, dass vielleicht auch bei Borussia Dortmund eine neue Ära entstehen kann. So ein bisschen so in Anlehnung an die Jungen damals, Subotic und Hummels, die dann zu Borussia Dortmund wechselten, dass man jetzt eben so nach den Abgängen von Süle und Brandt dann vielleicht auch wirklich wieder etwas aufbauen kann, das vor allen Dingen in der Bundesliga für ein bisschen mehr Spannung sorgen kann. Ich habe jetzt irgendwie zum Beispiel auch gelesen, dass Fisnik Aslani, also klar, der soll angeblich auch vom FC Barcelona umworben sein, aber dass auch Borussia Dortmund da dran sein soll. Ich würde es mir schon einfach wünschen, wie gesagt, weil ansonsten, ja, Abstiegskampf hin und Abstiegskampf her und schafft Mainz es noch in die Conference League, aber eigentlich wäre es doch wirklich cool, wenn man so ähnlich wie mit Leverkusen damals, aber auch selbst als Leverkusen Meister geworden ist, war das ja auch nicht in dem Sinne wirklich spannend, das war ja kein packender Meisterschaftskampf, aber irgendwie würde ich mir das vielleicht dann doch nochmal wünschen, bevor wir beide hier mit unserem Podcast 25 werden, dass man dann doch nochmal wieder so ein spannendes Meisterschaftsrennen hat.
Gegen spannende Meisterschaftsrennen hätte ich nichts einzuwenden. Der Abstiegskampf ist spannend. In der zweiten Liga ist der Abstiegskampf ebenso spannend, der Aufstiegskampf auch. Wollen wir schon in die zweite Liga abbiegen oder willst du noch was? Jetzt hast du so oft den FSV Mainz 05 erwähnt. Was zur viertbesten Rückrundenmannschaft sagen?
Ich muss gar nicht so viel dazu sagen. Also ich habe ja am Wochenende dieses Spiel auch begleiten können und dürfen und kann einfach nur sagen, also Hoffenheim gegen Mainz, also vor allen Dingen in der ersten Halbzeit waren die Hoffenheimer eigentlich deutlich besser. Auch witzig, ne? Nachdem die jetzt irgendwie 8-mal in Folge zu Hause gewonnen haben, kann man schon fast sagen, dass sie einen kleinen Heimkomplex haben, zu Hause gegen St. Pauli. 0-1 verloren, 1-1 gegen Wolfsburg und jetzt 1-2 gegen Mainz verloren. Mainz ist einfach unfassbar effizient. Die spielen aus dieser Fischer-Defensive heraus und machen dann einfach ihre Chancen. Also du hast irgendwie auch das Gefühl, dass dieses ganze Konglomerat funktioniert. Dann sitzt Amiri da auf der Tribüne und Paul Nebel avanciert da zum Spielgestalter. Dann ist Philipp Tietz da vorne auf mal jener welcher, der jetzt in diesem Fall doppelt getroffen hat. Und du hast ja in Mainz wirklich so eine kleine Euphoriewelle, ne? Ich habe irgendwie gelesen, dass die jetzt auch 30.000 Mitglieder und Mitgliederinnen haben im Verein und dann haben sie zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Viertelfinale der Conference League erreicht, Karten innerhalb von Sekunden ausverkauft gewesen, vergriffen gewesen. Also das ist irgendwie, es ist wirklich faszinierend. Vor allen Dingen haben sie unter Urs Fischer erst zweimal verloren, einmal gegen Borussia Dortmund, einmal gegen Köln. Ich finde das einfach krass, wie Mainz momentan spielt. Und du merkst einfach, dass diese Mannschaft wirklich lebt, auch wenn sie zum Teil gar nicht richtig gut spielen. Also gerade im ersten Durchgang fand ich, hat Mainz auch die ein oder andere Schwäche gezeigt. Also vor allem, also so, damit meine ich so auf einzelnen Positionen, weil sie Danny da Costa hat zum Beispiel kein gutes Spiel gebaut. Aber nein, ich will jetzt gar nicht deep diven Mainz 05 und deep diven TSG 1899 Hoffenheim. Obwohl eine Sache, du bist ja auch manchmal so ein kleiner Statistik-Nerd und das fand ich total spannend. Wie gesagt, es wurde auch so ein bisschen erklärt, warum Hoffenheim bislang die Überraschungsmannschaft der Saison war, weil sie 4,2 Tore über dem X-Wert bislang erzielt haben. Und das hat dafür gesorgt, dass sie 6,5 Punkte über dem Expected Point-Wert waren. Und deswegen haben viele gesagt, also selbst auch die Hoffenheimer, dass es vielleicht auch okay ist, dass sie jetzt langsam wieder aus diesen Champions-League-Plätzen rausrutschen, weil sie natürlich eine tolle Saison gespielt haben, aber tatsächlich auch in Anbetracht ihrer eigenen spielerischen Möglichkeiten mehr Tore erzielt haben und deswegen auch mehr Punkte erzielt haben, als eigentlich dem Spielverlauf entsprechend gewesen wäre, wenn du verstehst, was ich meine. Von daher, also Hoffenheim renkt sich so langsam ein. Europa League ist vielleicht ein bisschen realistischer. Ach komm, wir gehen jetzt in die zweite Liga, bevor ich jetzt hier alle nerve.
Ja, und ich finde das grundsätzlich immer gut, wenn Hoffenheim sich aus der Champions League verabschiedet. Ein Nachsatz noch von mir zu Mainz 05. Philipp Tietz, Doppeltorschütze, du hast ihn angesprochen. Schöne Geste, als er aus seinem Stutzen so ein kleines gebasteltes Osterbild, ich glaube, es hatte mit Ostern zu tun, seiner kleinen Tochter gezogen hat, da ging mir natürlich das Herz auf, ne? Ist doch völlig klar.
Ja, natürlich.
So, ja. Holstein Kiel. Erst der eine überrascht den anderen oder erst Holstein Kiel? Du führst heute mal Regie hier.
Dann komm, dann machen wir erst der eine überrascht den anderen.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Letzte Woche ist es ja ausgefallen, da hatte ich ja ein bisschen Abreisedruck in Stuttgart und ich habe überlegt, ob ich der eine überrascht den anderen von letzter Woche hier nochmal auf Wiedervorlage lege, habe mich dann doch anders entschieden, weil letzte Woche hätte ich dich gefragt, wer hat mehr Spiele für den VfB gemacht, Spieler A oder Spieler B, aber das ist jetzt langweilig und deswegen möchte ich mit dir die Deutschen bei Real besprechen, bei Real Madrid. Bei den Königlichen, da haben ja auch schon viele Deutsche gespielt. Einer, Antonio Rüdiger, spielt aktiv für den heutigen Gegner und ganz aktuell für den heutigen Gegner des FC Bayern. Ich möchte dich jetzt fragen, ich werde dir ein paar Namen vorlesen, hat dieser dann folgende Spieler für Real gespielt oder nicht? Verstehst du?
Das verstehe ich. Das verstehe sogar ich.
Okay. Günther Netzer.
Günther Netzer hat für Real Madrid gespielt, ja.
Genau, von 1973 bis 76. Wir fangen ganz weit in der Vergangenheit an, nähern uns jetzt der Gegenwart. Bodo Iltner.
Bodo Iltner hat ja auch für Real Madrid gespielt, damals vom ersten FC Köln dahin gegangen.
Genau, nicht 1990, als er Weltmeister wurde, aber von 1996 bis 2001. Wir bleiben bei den Torhütern. Jens Lehmann.
Jens Lehmann hat da nicht gespielt.
Jetzt bist du leider nicht mehr zu verstehen.
Jens Lehmann hat
ja nicht mehr.
Hast du mich noch? Ja, hörst du mich wieder?
Jetzt wieder, ja. Wir haben hier wieder technische Probleme. Das ist doof. Hat Lehmann für Real gespielt, ja oder nein?
Nein.
Nein, ist die richtige Antwort. Er hat gespielt im Ausland, zumindest für den AC Mailand und den FC Arsenal. İlkay Gündoğan.
Hat er nicht gespielt, hat bei, beim FC Barcelona unter anderem gespielt.
Genau, 2023, 2024. Mesut Özil.
Ja, Mesut Özil hat er gespielt.
Jo, von 2010 bis 2013. Malik Ciao.
Malik Ciao hat da auch nicht gespielt.
Genau, der spielt aktuell bei Newcastle United und hat, wie auch Jens Lehmann, mal für den AC Mailand gespielt. Und ich nehme noch einen mit rein, Jan-Aurel Bissek.
Ja, Jan-Aurel Bissek, der hat für Inter Mailand gespielt, aber Nee, hat nicht für Real Madrid gespielt.
Genau, und er spielt immer noch für Inter Mailand seit 2023. Das hast du gut gemacht. Weitere Danke. Spieler, die bei Real waren, so viele sind es nicht. Ich will die Namen der Vollständigkeit halber nochmal eben vorlesen. Paul Breitner, Uli Stielicke, Bernd Schuster, Christoph Metzelder, Sammy Khedira und natürlich Toni Kroos.
Alles klar. Ja, sehr schön. Guck mal, dann kümmern wir uns jetzt. Ich habe übrigens mit der Mesut Özil-Doku angefangen. Auch sehr
schön. Die ist super.
Die ist echt super, ne? Also die, finde ich, offenbart auch so ganz viel beleuchtet. Mesut Özil und dessen Karriere, aber auch Migration in Deutschland. Und ganz spannend. Super gemacht. Also kann ich auch nur allen ans Herz legen. Aber darum geht's jetzt nicht. Es geht nicht um die Mesut Özil-Doku, sondern jetzt kommt es. Ich hatte schon so ein bisschen Schiss, dass du möglicherweise auch wieder das vorbereitet hast, was ich vorbereitet habe. Und zwar geht es jetzt um Spieler in der Fußball-Bundesliga, die Ü40 sind. Denn Manuel Neuer ist neuerdings auf einer erlesenen Ü40-Party dabei und hat ja in der vergangenen Woche genullt. Und es geht um die ältesten Spieler in der Fußball-Bundesliga. Du weißt natürlich, wer auf Platz 1 ist.
Jetzt seit 1963 oder ganz aktuell?
Seit 1963.
Klaus Fichtel ist die 1.
Genau. Weißt du auch genau, wie alt er war damals?
Ich glaube, der hat mit 43 nochmal so ein Comeback gegeben in einer Notsituation.
Genau, 43 Jahre und 184 Tage in der Saison 1987-88. Ich frage dich jetzt mal, ob du weißt, wer die Nummer 2 ist.
Claudio Pizarro.
Nein, Claudio Pizarro ist es nicht. Ich bin ein Torhüter. Ich habe
Uli Stein
unter anderem auch mal für den Hamburger SV gespielt, aber man kennt mich vor allen Dingen für meine kleinen Karikaturen, denn ich zeichne auch nebenbei ganz gerne. Nein, aber genau, ist er natürlich nicht, aber Uli Stein ist natürlich richtig. Hat unter anderem, kennst du noch einen Verein, für den Uli Stein gespielt hat?
Arminia Bielefeld, Eintracht Frankfurt.
Sehr, sehr gut. Dann machen wir mal weiter mit der Nummer 3. Ich habe unter anderem gespielt, auch für Borussia Dortmund. Ich bin ebenfalls...
Manni Burgsmüller.
Ich bin ebenfalls ein Torhüter.
Oh.
Ich war auch mal Nationaltorhüter. Ich habe auch mal...
Rudi Kargus?
Ein, ich sag jetzt mal, Enthüllungsbuch geschrieben.
Ach, Toni Schumacher.
Ja, Toni Schumacher. 42 Jahre alt, 73 Tage damals beim Spiel BVB gegen den SC Freiburg. Das war am 18.05.1996. Ich habe in meiner großen Karriere gespielt für den FC Chelsea, für den ersten,
jetzt kommt Claudio Pizarro,
für den ersten FC Köln. Aber viele denken auch, ja, ich war ja auch mal bei Bayern und bei Werder Bremen, jetzt kommt natürlich Claudio Pizarro. Ich habe genauso wie Claudio Pizarro mal für Werder Bremen gespielt. Bekannt auch durch meinen breiten, großen Schnäuzer, den habe ich schon getragen, bevor die ganzen Hipster ihn jetzt mir einfach nachgemacht haben. 40 Jahre war ich in der Saison 1996-97. Ich habe auch mal mich...
Mirko Votava.
Ja, ich wollte gerade sagen, man verbindet mich auch mit dem VfB Oldenburg. Mein Name ist Mirko Votava. Das ist richtig. Mal gucken, ob du auf den hier kommst. Dass ich gespielt habe in der Fußball-Bundesliga, ist noch gar nicht so lange her. Ich war damals 40 Jahre und 121 Tage in der Saison 2003-2004. Und zwar habe ich gespielt... für Eintracht Frankfurt.
Makoto Hasebe.
Sehr, sehr gut. Makoto Hasebe ist richtig. Dann schauen wir doch nochmal, ob du dich auch noch an mich erinnern kannst. Ich war 40 Jahre und 10 Tage, und zwar ziemlich genau 20 Jahre vor Makoto Hasebe habe ich gespielt. Das heißt, entsprechend bin ich jetzt auch schon älter. Auf der Torhüterposition. Ich habe unter anderem auch mal beim VfL Wolfsburg gespielt. Aber man
Klaus Reitmeier
verbindet mich auch mit Borussia Mönchengladbach. Sehr, sehr gut. Komm, und dann machen wir noch einen. Und zwar auch noch mit dabei ist Manni Burgsmüller, hast du schon genannt. Bernd Dreher hättest du auch gewusst. Aber mal gucken, ob du auf mich kommst. Über mich haben wir auch gerade eben schon mal ganz kurz in diesem Podcast gesprochen. Ich war damals 40 Jahre alt und 179 Tage in der Saison 2009, 2010. Und zwar habe ich damals gespielt beim VfB Stuttgart. Stuttgart. Aber ich habe auch bei Schalke gespielt.
Ja, bei Jens Lehmann.
Borussia Dortmund. Und die Antwort ist natürlich richtig. Jens Lehmann, das hast du gut gemacht. Sehr gut.
Hui. Ja, ich hoffe, dass das alles gut zu verstehen ist, weil du warst zwischenzeitlich mal weg. Bei Reitmeier habe ich nur noch Wolfsburg und Gladbach gehört und dann einfach Reitmeier rausgeschossen. Aber wir haben hier hin und wieder technische Schwierigkeiten.
Ja.
Ich weiß nicht, was mit der Internetleitung ist, die hier das noble Nobelviertel und mein Podcast-Keller verbindet. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es da gerade ein paar Probleme. Aber ich hoffe, dass wir den Podcast so noch ins Ziel bringen. Und wir müssen natürlich über Holstein Kiel sprechen. Holstein Kiel gegen Preußen Münster. Du warst am vergangenen Sonntag war es ja, ne?
Ja.
Reporter im Kieler Holstein-Stadion. War das 0-0 so spektakulär, wie es das Ergebnis vermuten lässt?
Ja, ich meine, du wirst es wahrscheinlich wissen, weil du bereitest dich ja immer akribisch, wie ich ja auch, auf jede Podcast-Folge vor. Was glaubst du, wie häufig hat Holstein Kiel gegen Preußen Münster aufs Tor geschossen? A, minus zweimal, B, minus einmal oder C, nullmal?
Nullmal.
Ja, Wahnsinn, ne? Holstein Kiel hat es wirklich fertiggebracht, nicht ein einziges Mal aufs Tor zu schießen. Und was ja natürlich unsere Millionen von Stussis lieben, wenn wir so kleine Insights geben. Und ich fange jetzt mal damit an, so wie man heutzutage auch so einen Spielbericht, ich sage jetzt mal bei der Sportschau oder vielleicht auch bei Sky und der Zone, man sucht sich so eine Geschichte aus, ne? Weil so fängst du einen Spielbericht eher mit so einem Quereinstieg, sagen wir auch ganz gerne an. Und jetzt würde ich quasi nicht irgendwie in den Spielfilm eintauchen, sondern ich fange jetzt mit so einem Quereinstieg an, so: Da stand er betröppelt im Spielertunnel in den Katakomben und musste den Journalistinnen und Journalisten Antworten geben. Holstein-Kapitän Steven Skripski mit seinen großen braunen Kulleraugen. Und dann stand er da und haben ihn nämlich gefragt, was denn nach Abpfiff im Spielerkreis da los war. Denn da ist, so ähnlich wie noch zu Zeiten mit dem HSV, als der HSV in der Relegation beim VfB Stuttgart im Hinspiel eine Packung gekriegt hat und Tim Walter mit großen, aufgerissenen Augen wutentbrannt den Kameramann von diesem Spielerkreis weggeschickt hat. Genauso wild gestikulierend mit seiner Wasserflasche in der Hand stand er dann auch im Spielerkreis und hat seine Mannschaft da wirklich zur Sau gemacht. Ich fragte Steven Skripski nach Abpfiff, war ihr Trainer enttäuscht? Und hat er mich angeguckt und hat gesagt, enttäuscht ist noch sehr schön ausgedrückt. Und dann hat er eine Kollegin noch gefragt, das heißt, ihr habt einen Einlauf gekriegt? Und dann hat Steven Skripski ganz ehrlich gesagt so, ja, wir haben gerade eben sozusagen einen richtigen Einlauf bekommen. Und das hat sich im Prinzip auch schon angebahnt. Das war wie so ein brodelnder Vulkan, wo du weißt, der geht gleich hoch. Denn in der Coaching-Zone habe ich immer wieder Tim Walter beobachtet. Wie gesagt, auffällig ja, fast schon Markenzeichen. So ein bisschen der Mister, der Giovanni Trapattoni, der ja auch mal mit so einer kleinen Flasche genestelt hat von Holstein Kiel, lief er da auf und ab wie so ein HB-Männchen, hätte man früher gesagt, und hat dann sich immer so ins Hohlkreuz gegangen, hat sich die Haare gerauft, hat abgewunken, sich dann wieder hingesetzt, dann wieder aufgestanden, weil es war wirklich auch für Unbeteiligte und auch für die Zuschauer im Holstein-Stadion und auch für uns Journalisten, es war wirklich nicht zum Aushalten, wie kompliziert Holstein Kiel gespielt hat, wie teilweise auch verunsichert sie gespielt haben. Und es war ja so ein bisschen auch das Credo, diesen Auswärtserfolg beim VfL Bochum zu vergolden. Und man könnte eher sagen, sie haben es nicht vergoldet, sondern vergeudet. Und zwar, weil da wirklich ganz viel, man sagt dann ja so gerne, das ist nicht Abstiegskampf, sondern Abstiegskrampf, und genau so war es. Holstein Kiel war unfassbar verunsichert. Alois Schwarz hat das auch geschafft, der neue Trainer bei Preußen Münster, da den Laden hinten zuzumachen. Holstein Kiel kam mit dieser Kompaktheit, mit diesem defensiven Bollwerk überhaupt nicht zurecht. Und ich würde sogar, jetzt habe ich wieder so einen unfassbar langen Monolog gehalten, aber ich würde wirklich sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, mir fehlt wirklich momentan die Fantasie, wie Holstein Kiel in der Liga bleiben soll, und zwar vor dem Hintergrund, weil die Konkurrenz das ja auch irgendwie wieder schafft, sich zu emotionalisieren, sich nochmal aufzubäumen. Und bei Holstein hast du vor allen Dingen, man sagt ja auch so gerne, Abstiegskampf wird im Kopf entschieden, hast du vor allen Dingen auch echt gemerkt, da geht die Flatter um. Und das war wirklich frappierend, wie wenig gefährliche Torraumszenen sie zustande gebracht haben, nämlich um es in den Torschüssen nochmal wieder zu spiegeln. Gar keine.
Also noch harmloser als St. Pauli, eine Liga weiter oben. Aber die Flatter, lieber Fabian, die geht ja bei allen Vereinen um. Also Düsseldorf verliert 0-3 am Betzenberg. Greuther Fürth nach einer etwas erfrischenderen Aufwärtsphase hat jetzt, okay, es war Paderborn auch verloren, ist 17. Münster 18. Kiel 16. Kiel hat 29 Punkte. Die hat übrigens auch der 17. Greuther Fürth. Und der 10., der VfL Bochum, hat nur 4 Punkte mehr. 33 Punkte. Ab Rang 10. Ab dem VfL Bochum beginnt in der zweiten Liga die Abstiegszone. Bielefeld gehört dazu, Düsseldorf, Magdeburg, Braunschweig, Dresden, Kiel, Fürth und Münster. Und wir werden bis zum 34. Spieltag jede Woche Verschiebungen im Tabellenkeller, in der zweiten Tabellenhälfte, die ja gleichbedeutend ist mit dem Tabellenkeller, sehen und auch erleben. Und die Kieler werden wahrscheinlich jetzt keine Siegesserie mehr hinlegen. Sie werden punkten, verlieren, gewinnen, alles im ständigen Wechsel. Und am Ende muss es irgendwie reichen, das große Finale da möglicherweise am 34. Spieltag. Da muss ich selber mal eben gucken, gegen wen Kiel am
Dresden,
34.
Dresden.
Spieltag. Dresden,
ja.
Ah, siehst du, ja. In Dresden,
ja.
Wow,
ja.
Das wird laut im Rudolf-Habig-Stadion. Hoffentlich sind dann die Randalierer nicht dabei, die man ja am Samstagabend gegen Hertha BC gesehen hat. Auf jeden Fall wird das natürlich genauso wie für die anderen Vereine ein Abstiegsendspiel. Fürth gegen Düsseldorf übrigens parallel am 34. Spieltag. Auch ein mögliches Abstiegsendspiel, in dem zwei Mannschaften, die noch um den Klassenerhalt kämpfen, involviert sind. Ja, das ist jetzt das Schicksal. Und ja. Kiel ist ja als 17. in den Ostersonntag gegangen. Das lähmt dann vielleicht auch, wenn man weiß, oh verdammt, jetzt müssen wir unbedingt wieder gewinnen. Und du hast Alois Schwarz angesprochen, ein klassischer Drittligatrainer, der jetzt Preußen Münster vor dem Abstieg in die Drittelliga bewahren soll. Aber wenn es tatsächlich so gewesen ist, dass er den Laden hinten dicht gemacht hat, dann ist das ja so dieser übliche Ansatz, kompakt stehen und über die Abwehr versuchen, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Ja, Kiel muss da sich jetzt irgendwie ins Ziel retten und solche Spiele, die gehören auch dazu, solche enttäuschenden Spiele wie gegen Münster am Sonntag.
Aber ja, genau das ist ja der Punkt. Also Alois Schwarz hat es natürlich auch schon mal gezeigt mit Hansa Rostock und Sandhausen damals, dass er das schaffen kann, solche Mannschaften vor dem Abstieg zu bewahren. Das ist das eine. Aber trotzdem, es darf da eigentlich keine Ausreden geben. Deswegen verstehe ich natürlich auch Tim Walter. Also, dass du jetzt vielleicht nicht jedes Spiel gewinnen musst, aber das ist definitiv ein Spiel zu Hause. Und da gibt's auch noch eine Statistik. Preußen-Münster, man bereitet sich denn darauf vor. Preußen-Münster spielt mehr Foul pro Spiel, als dass die Torschüsse abgeben. Also gegen, und dann gab's ja trotzdem nochmal so 2-3 Kontersituationen. Teilweise auch so, du kennst das auch, dann verpuffen manchmal so kurz ausgeführte Freistoßsituationen. Dann wird nochmal der Ball weitergeschoben und dann geht's nochmal um den 16er und dann findet doch kein Abschluss statt. Dann ist der Ballverlust da. Dann bist du eigentlich kurz davor, eine Chance zu kreieren und spielst dann die Mannschaft an, fängst dir dann einen Konter und fast das Gegentor und Ecken werden kurz ausgeführt. Keiner flankt dann am Ende, dann verpufft wieder so eine Situation. Und das hast du zuhauf gesehen, also wirklich Verunsicherung. Und das darf natürlich nicht passieren, vor allen Dingen nicht gegen Preußen Münster. Ich will Preußen Münster jetzt auch nicht kleiner machen, als sie sind. Aber Preußen Münster ist schon mit Abstand, nicht nur was den Kader angeht, sondern einfach wirklich das schwächste Team in der zweiten Liga. Und jetzt, du hast es auch gesagt, jetzt hast du das bis hinten raus, dass du Woche für Woche wieder neue Abstiegskonstellationen hast. Holstein Kiel spielt jetzt am Freitag bei Fortuna Düsseldorf, wieder so ein mega wichtiges Spiel. Hätte Holstein gewonnen, wären sie sogar an Fortuna Düsseldorf vorbeigezogen. Das ist, glaube ich, auch wirklich für den Kopf total entscheidend, dass du eben nicht, was du auch gesagt hast, von Tabellenplatz 17 oder 16 jedes Wochenende in den Spieltag gehst, sondern dass du vielleicht sagst, okay, wir sind zwar nur, ich sage jetzt mal, 2 Punkte über dem Strich, aber wir sind 12. und das fühlt sich vielleicht auch erstmal ganz anders an, weil gerade in dieser jungen Mannschaft, gerade in dieser Zweitliga-unerfahrenen Mannschaft bei Holstein Kiel ist es so entscheidend, was jetzt gerade die mentale Stabilität angeht. Und von daher, ja, vorletzter Spieltag gegen Magdeburg, letzter Spieltag in Dresden. Und also ich möchte mir nicht ausmalen, dass Holstein Kiel am letzten Spieltag, ich sage jetzt mal zum Beispiel, in Dresden gewinnen muss, um noch in der Liga zu bleiben. Also boah, ja, katastrophal.
Ja, aber die Dresdner ja dann vielleicht genauso, ne? Ja. Also die zweite Liga mit dem Abstiegskampf, über den reden wir ja jetzt hauptsächlich. Und die ist ja für die, die involviert sind, für Spieler als allererstes, für verantwortliche Trainer, Betreuer, Manager und für die Fans der jeweiligen Mannschaft quälend. Das geht an die Substanz. Aber für alle anderen, die da so aus einer ja gesunden Distanz draufblicken, ist das ein richtig spannender, ein richtig geiler, cooler Abstiegskampf, weil es Wochenende für Wochenende diese Verschiebungen gibt.
Definitiv, aber ich glaube tatsächlich, dass auch Mannschaften wie Preußen Münster, wie Eintracht Braunschweig, wie Magdeburg oder wie auch Dynamo Dresden in Anführungsstrichen einen kleinen Vorteil haben. Ich glaube, sie haben, was die Kaderstärke angeht, einen deutlichen Nachteil, aber die kennen das, die kennen das. Dynamo Dresden weiß, was Abstiegskampf ist, Magdeburg weiß das, Eintracht Braunschweig Jahr für Jahr, das ist so dieses, wir müssen immer 120% geben, aber sind dann, wie gesagt, vielleicht spielerisch limitiert oder sind da irgendwie gedeckelt, abgeriegelt nach oben. Holstein Kiel ist das nicht, aber die kennen diesen Stress, diesen Stresstest sozusagen, den können sie nicht bestehen, diese Stresssituation, kennen die nicht, haben die nicht gelernt, haben viel zu viele junge Spieler, die jetzt delivern müssen und das nicht tun. Und noch eine Sache, was natürlich auch katastrophal wäre, Wolfgang Schwenke hat das auch mal schon so schön skizziert. Ich glaube, das sind 18 Millionen TV-Gelder, die Holstein Kiel jetzt in der zweiten Liga bekommt. Und würden die jetzt in die dritte Liga absteigen, dann würden sie, glaube ich, noch 2 Millionen bekommen. Also da würde bei Holstein Kiel wirklich unfassbar viel zusammenbrechen, was man sich in den vergangenen über 10 Jahren jetzt aufgebaut hat. Also das ist schon wirklich, und diese Situation, das wissen natürlich auch alle. Ja, und man sagt ja so schön, unter Druck entstehen Diamanten oder an Druck zerbricht man. Und ich habe momentan eher das Gefühl, dass Holstein Kiel an diesem Druck zerbricht.
Ja, ich möglicherweise, vielleicht liegst du aber auch völlig daneben. Das kann man auch überhaupt nicht tippen, weil so Parameter wie individueller Umgang mit diesen Drucksituationen, die kann ja kein Außenstehender wirklich beurteilen. Keiner kann ja in die Köpfe der jeweiligen Spieler, die dann in den verbleibenden Wochen wahrscheinlich durch die schwierigste Phase ihrer Karriere gehen, keiner kann das ja bewerten. Jetzt habe ich aber auch ein Kauderwelsch geredet. Ja, ich wollte ja eigentlich nur Mut und Hoffnung machen, aber das ist mir vielleicht auch nur so halb gelungen. Ich würde gerne mit Blick auf die Uhr, weil die Waschmaschine ist fertig, ne? Du weißt ja, ich muss heute vor allen Dingen die Wäsche machen, der Rest ist egal. Mit Blick auf diese große Aufgabe, die noch auf mich wartet, würde ich noch einen Song auf unsere Spotify-Playlist packen und dann hier auch langsam zum Ende kommen. Und zwar kommt der Song Häschen hüpf auf die Liste, bei mir zumindest, von mir, von der Band Deine Freunde, weil heute ja Osterdienstag ist.
Alles klar, okay, dann pack ich, ich habe letztes Mal schon Miley Cyrus mit Younger You raufgepackt, oder? Ich weiß es alles schon gar nicht.
Ja, letzte Woche gab es ja gar keinen Song, da gab es ja auch keine Kultrubrik, das war ja eine wirklich sehr gepresste und zusammengestampfte Folge.
Ja.
Und in der Woche davor weiß ich gar nicht mehr.
Ich
überprüfe das, du kannst sie auch gerne ein zweites Mal raufpacken und wenn sie eben schon auf der Liste ist, dann wird sie halt nicht noch ein zweites Mal dort erscheinen.
Dann packe ich Pulp rauf mit Disco 2000.
Disco 2000 klingt wie ein Zukunftsmotto eines Fußballvereins, ob es Eintracht Frankfurt war oder der KSC aus den 90er Jahren. Disco 2000, das habe ich notiert, erscheint auf der Liste. Wo bist du am Wochenende? Das noch so als abschließende Frage, bevor wir dann tatsächlich auf die Stopptaste drücken.
Ich bin am Wochenende tatsächlich in einem anderen Einsatz, und zwar beim Hannover Marathon.
Aber nicht als Läufer, oder?
Nicht als Läufer, nee.
Ja, schön. Dann trotzdem wünsche ich dir eine perfekte Kondition. Ich bin bei St. Pauli gegen Bayern und dann werde ich wahrscheinlich auch eine ähnliche Torschussstatistik in der kommenden Woche hier präsentieren können, wie du das von Holstein Kiel beim Heimspiel gegen Preußen Münster getan hast. Also auch da hält sich mein Optimismus. verständlicherweise in Grenzen. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Diese Woche beginnt ja mit einem Dienstag so richtig. Es ist eine kurze Arbeitswoche, so ihr denn arbeiten müsst. Und am Wochenende gibt's wieder spannenden Fußball und vielleicht auch enttäuschende Ergebnisse, vielleicht auch erfreuliche Ergebnisse. Über die werden wir hier sprechen. Macht's gut.
Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.